Radio X Hörbox.
In der heutigen Hörbox steht wieder mal ein Hintergrundgespräch an. Und zwar von der GGG Buchreihe «Was liest du, wer bist du?», wenn ich am 19. März oben im GGG Schmiedenhof durfte führen. Neben mir ist Svantje Liebs gesessen. Sie ist Religionswissenschaftlerin. Wir haben uns über religiöse Konflikte global unterhalten und über ihr Engagement als Leiterin der Fachstelle Inforel. Aber als erstes haben wir über ihr Lieblingsbuch geredet, ein japanischer Roman mit dem Titel «Insel der verlorenen Erinnerung» von der Yoko Ogawa.
Radio X.
Willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen von der GGG Stadtbibliothek. Das ist der Buchtalk «Was liest du, wer bist du?». Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der heutigen Veranstaltung mit der Svantje Liebs. Mein Name ist Janina Labhardt und ich darf mich in der nächsten Stunde mit dir, Svantje Liebs, unterhalten. Willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung.
Zu dieser heutigen Stunde, ich würde vorschlagen, dass wir zuerst über die Buch reden, das du mitgebracht hast. Und zwar ist das «Insel der verlorenen Erinnerung». Nachher würde ich gerne auch mit dir über dein Leben und deine Arbeit reden, Svantje Liebs. Und im dritten Teil würde ich gerne öffnen fürs Publikum, wenn sie Fragen haben oder Äußerungen. «Insel der verlorenen Erinnerung», das ist ein Roman, ein sehr fiktiver Roman von Japan. Er ist 32 Jahre alt. 1994 ist er rausgekommen und erst 2010 ist er übersetzt worden und im Liebeskind Verlag rausgekommen und jetzt schon in der sechsten Auflage von 2025. Ganz kurz zusammengefasst, Svantje Liebs, um was geht's?
Ja, es geht um die Insel der verlorenen Erinnerung. Also wir befinden uns auf einer Insel und weil es eine japanische Autorin ist, denkt man, es ist vielleicht Japan, aber man weiß es auch nicht ganz genau. Auch die Protagonistin sagt, sie kennt ihre Insel eigentlich gar nicht so, weil Landkarten schon lange verschwunden sind. Das heißt, sie hat gar keinen Überblick über diese Insel. Und die Protagonistin, sie ist namenlos, sie ist es gewohnt, dass in ihrem Leben ständig Dinge nach und nach verschwinden. Sie ist in dieser Welt aufgewachsen und sie erzählt aber auch, dass in der Welt ihrer Eltern, also noch vor ihrer Zeit, das nicht normal war. Also, dass die Insel noch voller schöner Dinge war, voller Kunst, Smaragde, Parfüm und so weiter. Und für sie sind diese Begriffe nur Erzählungen von ihrer Mutter. Und sie selber hat diese Dinge gar nicht erlebt. Genau, also da geht etwas Komisches vor sich auf dieser Insel, dass eben nach und nach, man wacht morgens auf und Dinge sind verschwunden. Und die Inselbewohner sind dann auch angehalten, wenn sie noch in ihrer Wohnung ein Parfüm haben oder eine Fotografie, dass sie die vernichten sollen. Und alle Bewohner der Insel und Bewohnerinnen halten sich auch daran und schmeißen dann meistens die Dinge in den Fluss. Und so fließen dann die verlorenen Dinge davon. Das Ganze wird kontrolliert von der Erinnerungspolizei, die für mich auch in dem ganzen Buch irgendwie so ungreifbar blieb. Also die sind so anonym, also man lernt die Protagonistin kennen und ihren kleinen Umkreis. Aber diese Erinnerungspolizei ist wie so ein Schreckengespenst, finde ich, über dieser Insel. Genau. Und ja, mit den verlorenen Dingen geht auch eben die Erinnerung verloren an diese Dinge. Und ja, ich denke, das ist mal so.
Eine gute Zusammenfassung ist das. Super. Also die Erinnerung wird richtig gänzlich gelöscht. Also vor allem auch zum Beispiel die Fähre. Auf dieser Insel gibt es eine Fährverbindung, entweder zum Festland oder zu anderen Inseln. Es geht vergessen, dass es überhaupt eine Fähre gibt und darum auch die ganze Connection zur Außenwelt gibt es einfach nicht mehr. Oder der Frühling und die Jahreszeiten gehen vergessen. Also es schneit dann immer, es ist immer eiskalt und es gibt keinen Wechsel. Oder der Kalender. Geht auch verloren. Also das Zeitgefühl, Zeitrechnung, Zeiteinheit, wo wir uns doch so orientieren daran, das ist einfach weg, als hätte es das nicht gegeben. Ist eigentlich ein sehr unrealistisches Szenario.
Ja, es ist sehr überspitzt. Also es ist eine Dystopie oder eine vielleicht so Parabel, also wo mit sehr starken Bildern gespielt wird. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, wenn ich das lese, habe ich auch das Gefühl, trotzdem gehört das wie in die Zeit heute. Also dass von, ja, dass Dinge unterdrückt werden, ausgelöscht werden, dass irgendwie in, also gewisse Bereiche irgendwie enger werden oder ähnliches, fand ich jetzt schon irgendwie nicht ganz unrealistisch. Es ist eben ein, in eher starken Bildern gesprochen, aber ich konnte das irgendwie schon übertragen, so beim Lesen. Ja.
Ich habe bei der Lektüre sehr so eine Entführung gefunden in die japanische Lebenswelt. Ich würde vorschlagen, dass du mal eine Textstelle vorliest, dass man so ein bisschen ein Gefühl für den Schreibstil bekommt.
Ja, voll. Und es knüpft auch an das an meine Stelle, die ich rausgesucht habe, was du gesagt hast mit den Jahreszeiten, also was noch so die Umwelt auch für einen Einfluss hat. Genau. Kurz muss ich noch Kontext zu dieser Stelle geben. Und zwar ist nämlich noch etwas Besonderes bei den Inselbewohnerinnen, dass manche Bewohnerinnen nicht die Erinnerungen an die verlorenen Dinge verlieren. Also sie können sich noch erinnern. Und diese Personen werden verfolgt oder beziehungsweise werden sie deportiert und auch umgebracht wahrscheinlich, so wie es der Mutter und dem Vater oder der Mutter von der Protagonistin passiert ist. Und die Autorin hat einen guten Freund, er heißt R, also einfach der Buchstabe R, er ist auch namenlos sozusagen. Und ihn versteckt sie in ihrer kleinen Kammer, als er ihr anvertraut, dass er sich eben an die Dinge erinnern kann. Also dass er so ein besonderes Gen hat und eben nicht die verlorenen Dinge vergisst. Und diese Szene spielt jetzt in ihrer Wohnung als Gespräch zwischen ihr und dem R, der in dieser kleinen Kammer sitzt. Und sie unterhalten sich durch einen Aluminiumtrichter. Genau, sie versteckt ihn, dass er eben nicht verfolgt wird. Was gibt es? Fragt er. Ach, nichts weiter. Ich kann bloß nicht schlafen. Der Aluminiumtrichter war alt und verbeult. Obwohl ich ihn sauber gescheuert hatte, roch er immer noch nach Gewürzen aus der Zeit, wo er als Küchenutensil gedient hatte. Es schneit wieder. Oh, hier unten bekomme ich davon leider nichts mit. Es schneit ziemlich häufig, oder? Ja, dieses Jahr ungewöhnlich viel. Es ist merkwürdig, sich vorzustellen, dass jenseits dieser Wände Schnee fällt. Ich mochte den Klang von R's Stimme, wenn sie aus dem provisorischen Lautsprecher drang. Wie eine Quelle, die aus der Erde tief unter mir aufstieg. Durch den langen Schlauch wurden alle unnötigen Geräusche eliminiert. Nur die weiche, transparente Flüssigkeit seiner Stimme kam zu mir durch. Ich presste die Trichteröffnung fest an mein linkes Ohr, um keinen Tropfen dieser kostbaren Flüssigkeit zu vergeuden. Manchmal lege ich die Hand an die Außenwand und versuche mir vorzustellen, wie es dort draußen wohl sein mag. Die Richtung des Windes, die Kälte, die Feuchtigkeit, das Rauschen des Flusses, der Ort, an dem sie sich gerade aufhalten. Aber es funktioniert nicht, ich spüre nichts. Eine Wand bleibt eben eine Wand. Es gibt kein Dahinter für mich, keine Verbindung nach draußen. Ich bin eingeschlossen. Mir wird lediglich bewusst, dass ich in einer Blase existiere, inmitten von nichts. Die Landschaft draußen hat sich seit ihrer Ankunft komplett verändert. Das liegt wohl am Schnee. Wie meinen Sie das? Das ist nicht einfach zu beschreiben. Alles Sichtbare ist mit Schnee bedeckt. Aber es sind solche Mengen, dass die Sonne kaum ausreicht, sie zum Schmelzen zu bringen. Die Konturen der Dinge sind weich und dadurch wirkt die Landschaft, als wäre sie geschrumpft. Ich meine alles, der Himmel, das Meer, die Hügel, der Wald, der Fluss. Deshalb gehen die Menschen auch so gebeugt über die Straßen. Erneut quietschen die Federn. Er lag offenbar auf dem Bett, während er mit mir sprach. Im Moment schneit es ununterbrochen, in großen Flocken. Man hat den Eindruck, als rieselten die Sterne vom Himmel. Schimmernd wirbeln sie durch die Dunkelheit und stoßen gegeneinander. Können Sie sich das vorstellen? Ich fürchte, dass die menschliche Vorstellungskraft nicht ausreicht, damit man sich die Schönheit dieser Szene vor Augen führen kann. Ja, es ist wirklich wunderschön, aber ich vermute, dass die Erinnerungspolizei auch heute Nacht unterwegs ist. Wahrscheinlich gibt es Erinnerungen, die niemals erfrieren, selbst in diesem eisigen Schneesturm. Sicher, das hat nichts mit der Kälte zu tun. Erinnerungen sind beständiger, als sie denken. Genau wie die Herzen, in denen sie sich verbergen. Meinen Sie? Das klingt, als wären Sie enttäuscht. Ich meine nur, wenn Ihre Erinnerungen verblassen, wie bei allen anderen Menschen, bräuchten wir sie nicht zu verstecken. Ach so, sein Murmeln klang wie ein Seufzen. Da wir bei unserer Sprechanlage abwechselnd den Trichter vom Mund zum Ohr führen mussten, gab es zwischen unseren Äußerungen jedes Mal einen Moment der Stille. Durch diese Pause wirkte jede noch so banale Bemerkung wie etwas Besonderes. Wenn es so weitergeht, muss ich morgen früh den Schnee wegräumen. Und so weiter. Die nächtliche Unterhaltung zwischen den beiden. Ja.
Danke, das fand ihr lieb. Das ist so eine Entführung in japanische Pflogenheiten. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch typisch ist für die japanische Gesellschaft, aber auch in Sachen Freundschaft, Arbeit, Liebschaft, Umgang mit Trauer und Verlust. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ist Fiktion und was ist doch ein Abbild vielleicht vom japanischen Lebensstil. Hast du dich auch immer wieder gefragt oder bist du mit Japan sehr vertraut?
Ich bin gar nicht so vertraut mit Japan. Also ich mache auch gar keine Fernreisen, deswegen so aus Umweltgründen. Genau, deswegen kenne ich das Land selber nicht. Aber ich finde, jetzt durch Literatur kann man schon ein bisschen sich so vertraut machen mit der japanischen Kultur. Und ich habe doch auch das Gefühl, eben, dass man so gewisse kulturelle Aspekte oder so diese Sprache ein bisschen wiedererkennt. Also habe ich in anderen japanischen Büchern auch ähnliche Stilmittel gefunden. Also ja, vielleicht, da sickert es schon durch. Auch sie siezen sich ja, die beiden. Sie sind eigentlich befreundet und auch irgendwie mehr als Freunde. Eventuell könnte sich da noch was entwickeln. Genau, das fand ich irgendwie auch besonders. Und ja, auch diese... Also die Protagonistin überlegt ja dann, vielleicht ist es ja auch besser, wenn wir vergessen, weil dann ist auch die Trauer nicht so groß oder so. Und dieses, ja, das ist irgendwie, da denke ich, da mein Herz sagt da die ganze Zeit, warum tritt sie nicht mehr in Widerstand? Warum regt sie sich nicht mehr auf? Warum ist sie so, geben sie sich auch die ganzen anderen Bewohnerinnen, warum geben sie sich dem Schicksal so hin? Also erstmal an der Oberfläche, das hat mich irgendwie so erstaunt. Genau, also so.
Wärst du anders in dieser Situation? Also wenn das jetzt ein Theater wäre und du wärst auch eine Rolle in dieser Konstellation, wärst du anders? Würdest du dich wehren gegen die Erinnerungspolizei und würdest nicht aufgeben?
Das ist eine gute Frage. Also vielleicht habe ich das Bild von mir, dass ich schon irgendwie lauter wäre. Aber man weiß auch nicht, wie das ist in dieser Situation. Also ich bin in einer sehr privilegierten Situation und aufgewachsen mit Freiheit, ja. Und deswegen wüsste ich nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich so in einer Welt aufwachse, wo die Erinnerungspolizei ja sehr einschüchternd ist und man einfach ja eben mitbekommt, was passiert, wenn man sich auflehnt oder welche Gefahren da lauern. Deswegen, ja, ich glaube, ich würde meinen Emotionen sehr viel lauter Ausdruck geben. Also hier passiert das alles so zwischen den Zeilen. Man merkt eigentlich, dass sie trauert und dass sie ringt, damit, dass sie ja auch zum Beispiel sich an die Gesichter ihrer Eltern bald nicht mehr erinnern wird, weil es dann keine Fotografien irgendwann gibt und die Eltern sind ja verstorben. Man merkt das, dass sie trauert, aber es passiert sehr leise alles. Also und auch genau dieser, ich finde schon, dass es ein Widerstand ist, dass sie den R versteckt. Das ist schon sehr, sehr mutig von ihr. Und es ist aber auch in einer leisen, kleinen Kammer machen sie diesen Widerstand.
Ja. Also ein stiller Widerstand.
Ja, genau.
Die Erinnerungspolizei ist äußerst gewaltvoll und brutal. Also sie verfolgt Leute, nimmt sie mit, misshandelt sie. Und darum hat die Ich-Person auch die stetige Angst, dass die Erinnerungspolizei aufmerksam wird und eine Wohnung durchsucht oder Menschen abführt. Du hast vorher gesagt, doch, es hat gewisse Parallelen. Also an was lehnt denn der Überwachungsstaat an?
Genau, also wahrscheinlich, oder so hieß es in einem Interview, hat sich die Autorin auch an Anne Franks Tagebuch, oder das hat sie geprägt, ja. Und mich hat das auch an Nazi-Deutschland, an das NS-Regime erinnert. Auch eben mit dem Verstecken in einer kleinen Kammer, dass eben bestimmte Menschen mit bestimmten Genen, also in diesem Buch hier, mit den Genen dieser Erinnerung, die eben anders sind als andere, verfolgt werden und dann aber eben zum Glück Mitmenschen finden, sich anvertrauen können und dann versteckt werden und so vielleicht gerettet werden können, ja. Das hat mich schon sehr an, ja. also an den Teil der deutschen Geschichte erinnert, ja.
Todesmutig ein Risiko eingehen, um Leben zu retten.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und auch einfach, also für mich, also ich finde das eigentlich, das Buch war auch schrecklich zu lesen. Und gleichzeitig ist es eben, glaube ich, gerade dieser ruhige Stil und dieses Schlichte. Und man bekommt zum Beispiel auch keine einzige Folterszene oder so wird beschrieben. Es ist alles, es lauert nur so, man weiß, dass das passiert.
Es wird
ja
so angedeutet.
Ja, genau, es wird angedeutet. Aber deswegen kann ich aushalten, es zu lesen, ja, das Buch, obwohl ich finde, der Inhalt ist sehr schrecklich. Aber genau, ich fand die ganze Zeit so das Gefühl, so schrecklich, diese anonyme Erinnerungspolizei und man versteht einfach nicht, was ihre Motive sind. Warum wollen sie ihr Volk so sehr unterdrücken? Und das ist auch eine Frage, oder, die man sich immer wieder stellt, wenn man auf unterschiedliche historische Konflikte schaut, wo man sich denkt, warum passiert so Ungerechtigkeit oder warum wird Macht so ausgenutzt und das Volk, was man, ja, was eigentlich einfach auf dem Land leben möchte und in Freiheit leben sollte, so unterdrückt wird. Ja, das finde ich, ist schon etwas Aktuelles.
Hätte das Buch auch so fassungslos zurückgelassen? Oder bist du auch in eine Trauer verfallen, wo sie von ihrer schwindenden Erinnerung an ihre Mutter berichtet hat, dass denen der Leichnam quasi zurücktransportiert worden ist und ja, sie ist irgendwie gestorben, sie ist wohl krank geworden. Und sie hat ja dann einfach gemerkt, sie vergisst alles. Mhm. Wie ist das bei dir angekommen?
Ja, also ich finde, es ist ein sehr trauriges Buch. Also es ist sehr traurig, aber also das darf ein Buch ja auch sein. Und da kann man auch also einfach mit eben dieses Buch und diese Insel, die Protagonistin, sie existiert ja nicht, aber es existieren Menschen mit ähnlichen Erfahrungen und es haben Menschen gelebt mit ähnlichen Erfahrungen und ich finde es dann auch irgendwie, ja, ist dann auch ein Weg, so einfach mitfühlen zu können oder sich mal, damit auseinanderzusetzen. Deswegen ist es jetzt, ja, traurig, aber auch, ich weiß nicht, ob beeindruckend das richtige Wort ist, aber ich finde, ich bin auch beeindruckt von ihr dann, dass sie eben, sie ist vielleicht nicht die laute Revolutionärin, aber sie hat eine wahnsinnige Stärke und Mut und diese Fürsorge und diese Beziehung zu dem Er, den sie versteckt, das tut dann auch wieder gut, dass sie sozusagen nicht nur ein Opfer ist, sondern, ja, genau.
Der Er ist eben nicht nur ein Freund und ein Geliebter von ihr, sondern ein Lektor in einem Verlag. Und ich Person tut immer wieder Textauszüge geben. Sie ist selber Schriftstellerin. Und das korreliert immer mit der echten Handlung. Also es geht immer wieder von ihren vergangenen Büchern, die sie schon veröffentlicht hat, und dem jetzigen Roman, den sie gerade verfasst, immer wieder ein Auszug, der anders geschrieben ist. Und dann geht es wieder in der Handlung weiter. Inwiefern gehen die Handlungen auch ineinander rein, so Hand in Hand?
Ja. Also die Geschichten, die sie schreibt, beziehungsweise diese eine Geschichte, die dann eben da die Geschichte in der Geschichte ist, die ist ja noch schrecklicher. Also da findet sie wirklich, also vom Schreibstil her, da ist es wirklich sehr viel gewaltvoller als eben diese Rahmenhandlung. Und sie spiegelt es aber eben wieder und das, also war für mich eben auch so dieses, okay, sie nutzt das Schreiben, das ist jetzt irgendwie ihr vierter Roman und alle vier Romane gehen um dieses Unterdrückungsthema und dass diesen Protagonisten etwas genommen wird, die Stimme wird den Protagonisten, glaube ich, meistens genommen in den Romanen, den die Protagonistin schreibt. Genau. Also sie nutzt ja das Schreiben, um über ihr Schicksal zu schreiben. Und diese Bücher stehen ja dann in der Bibliothek. Also das fand ich eben nochmal so, sie verleiht ihrem Schicksal ja auch Ausdruck durch ihr Romanschreiben. Und diese Verzahnung ist dann schon spannend. Also in der Geschichte, die Geschichte in der Geschichte, also genau, geht es um die Dynamik zwischen einem Mann und einer Frau. Der Mann bringt der Frau bei, Schreibmaschine zu schreiben. Und nach verschwindet die Stimme der Frau in dieser Schreibmaschine und der Mann schließt sie dann auch in einem Turm ein, ja, und misshandelt sie und dominiert sie total. Und das ist eben diese Machtdynamik zwischen Mann und Frau ist eigentlich gespiegelt dann in dieser Rahmenerzählung, ist das die Machtdynamik zwischen Erinnerungspolizei und Volk, ja. Also das ist eigentlich einfach ein Spiegelbild. Also sie schreibt wirklich über ihre eigene Geschichte. Genau. Und es spitzt sich in dem Roman, den sie schreibt, immer weiter zu. Am Anfang sagt sie, sie weiß noch gar nicht, worauf es hinausläuft. So wie es uns ja auch geht. Wir wissen nicht, jetzt verschwinden immer mehr Dinge auf dieser Insel. Man fragt sich, worauf läuft es hinaus? Und sie selber lebt auch in dieser Ungewissheit. Und ja, in diesem Roman, den sie schreibt, wird es irgendwie immer, immer schlimmer, bis, ja, das darf ich jetzt nicht verraten.
Man verrote nicht an. Ja, also, genau. Inwiefern hast du dich auch zurückkatapultiert gefühlt ins Jahr 1994, wo der Roman in Japan rausgekommen ist, was eben noch Schreibmaschinen wirklich gegeben hat?
Stimmt. Ja, in dem Roman kommen keine Smartphones oder irgendetwas vor. Ich finde das ganz, ganz angenehm, auch in andere Welten sozusagen oder Zeiten so zu entfliehen durch das Lesen. Ja, es ist eben schon allein daher hat man irgendwie das Gefühl, diese Welt ist viel schlichter und ruhiger. Aber natürlich auch, also wie das jetzt auch in der Stelle, die ich vorgelesen habe, so durch die Dinge, die verschwinden oder auch durch diesen Schnee, der alles bedeckt, alles wird irgendwie wie ruhig gestellt oder kleiner gemacht und sie sagt dann manchmal auch, alles wird leerer oder transparent oder grobmaschiger, da sind so ganz viele Worte, tauchen so auf. Das ist natürlich wirklich extrem. Ich glaube, wir leben schon noch in einer Welt, die noch sehr viel Gehalt hat, also die noch nicht so ausgeleert ist wie hier in diesem Buch. Zum Glück, ja.
Noch.
Ja.
Ich habe vergeblich in dem Roman Religion gesucht. Also es gibt nie irgendeinen Indikator, in welcher Form zum Beispiel jetzt ein Tempel oder eine Zusammenkunft oder irgendeine Tradition von einem Gebet. Und trotzdem habe ich zwischen den Zielen immer wieder so eine Besinnung gelesen. Also einen gewissen Glauben oder eine Art religiöse Besinnung. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass die ganze Erinnerungskultur auch ganz viel mit Religion zu tun hat. Also zum Beispiel im christlichen Kontext mit Weihnachten und Ostern, das sind alles Erinnerungs- und Gedenkanlässe.
Genau. Ja, ich komme gerade noch auf einen anderen Gedanken, wenn du das so fragst, wo findet man die Religion da drin oder warum so wenig? Die Menschen, die kämpfen ja ums Überleben und da spielt natürlich irgendwie das Festhalten oder sich aneinander festhalten eine große Rolle, aber ich glaube, sie haben auch gar nicht mehr die Möglichkeiten, so viel Kultur auszuleben. Also Religionspraxis ist ja etwas, hat sehr viel auch mit kultureller Praxis zu tun. Also man hat gewisse Häuser, die Orte, religiöse Orte, wo man hingeht, also eine Kirche, eine Moschee oder ähnliches, die haben Ornamente, Bilder, alles, was einem hilft, Religion zu leben. Ja? Also man braucht wie gewisse Medien sozusagen, um religiös zu praktizieren. Kunst, also Kunst anschauen oder ja, religiöse Bilder anschauen ist auch sozusagen wie Teil einer religiösen Praxis oder Musik. Musik und Religion hängen eng zusammen und all das, dafür haben sie gar keinen Platz mehr auf dieser Insel oder dürfen das, glaube ich, nicht ausleben. Aber ja, sie sprechen schon von Seele und vom Herzen und ich denke auch eben dieses Füreinander sorgen, das hat doch auch eben so eine, da suchen sie ja auch nach höherer Sinnhaftigkeit, das ist ja auch ein Aspekt von Religion, oder so einen größeren Zusammenhang finden, so, der über das Menschliche hinausgeht. Und eben das mit der Erinnerung, ihnen wird das eben auch genommen. Und da habe ich schon einen Bezug dazu gesehen, dass für also religiöse Traditionen eben Geschichte geben und Verankerung, also den Menschen verankern in der Geschichte, indem man sich erinnern kann, wie haben Menschen vor mir Religion gelebt, wie lebe ich sie jetzt, was kehrt Jahr für Jahr wieder, woran muss ich mich immer wieder erinnern, um Hoffnung zu behalten, um ja einen Sinn im Leben zu finden, das alles kann Religion einem geben und ja, das wird ihnen halt genommen, ne? Also diese Möglichkeiten.
Sehr spannend. Kommen wir mal zu dir, Svante Liebs. Du bist Leiterin bei der Fachstelle Inforel. Als allererstes, jetzt gerade beim Stichwort Religion, was ist Inforel? Also Info, Information, Rel wie Religion. Um was geht es bei deiner Fachstelle?
Genau, Inforel, Information, Religion. Wir sind religionswissenschaftlich ausgerichtet. Das heißt, ich habe jetzt gerade von religiöser Praxis und die Bedeutung vom Glauben im Leben gesprochen. Bei der Fachstelle ist unsere Rolle, von außen auf das Geschehen zu blicken. Also wie beeinflusst Religion hier unsere Region? Welche Entwicklungen gehen da vor sich? Welche Diskussionen passieren? Was ist so im sozialen Gefüge? Inwiefern ist Religion da relevant oder virulent oder problematisch? Das unterscheidet sich nochmal von diesem persönlichen Zugang zu Religion. Also bei Inforel als Fachstelle geht es nicht um religiöse Lehre oder Religion weiter zu verbreiten oder Religion beizubringen, sage ich jetzt mal so pauschal, sondern wir beobachten eben so die gesellschaftlichen Dynamiken. Also die Religionswissenschaft ist eine Kulturwissenschaft, wo man sozusagen so die sozialen Dynamiken untersucht. Genau.
Und da kommen Menschen auch zu Inforel mit Fragen, also zum Beispiel zum Weltgeschehen mit religiöser Konflikt auf der Welt, ich brauche eine Orientierung oder genau. Frau Liebs, können Sie mir erklären, wie ich mich verhalten soll im Leben? Was gut.
Ich bin keine Seelsorgerin, also es gibt ganz viele unterschiedliche Professionen in diesem Bereich. Also wir geben eben Orientierung so ein bisschen, wenn man gar nicht genau so sich orientieren kann, okay, wie kann ich jetzt gewisse Phänomene einordnen? Also wir können wissenschaftlich fundierte Informationen geben und Orientierung geben in dem Sinne. Und wir können aber auch Räume schaffen, wo eben mehr Begegnung und so persönlicher Austausch geschaffen werden kann. Also wir haben unterschiedliche Formate, wie zum Beispiel die Woche der Religion, die wir organisieren. Und da ist es dann wirklich so, da sind wir eigentlich diejenigen, die organisieren, kuratieren das Programm, so ein bisschen vermitteln zwischen den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, wo aber auch eben Menschen aus ganz unterschiedlichen religiösen Hintergründen miteinander ins Gespräch kommen. Und da sind wir eigentlich nur die Rahmung. Also wir machen da einfach, wir organisieren und treten da eher so ein bisschen in den Hintergrund, um einfach so Raum für Austausch zu geben. Das ist noch so zusätzlich zu diesem rein wissenschaftlichen Informieren, ist das uns auch noch eine wichtige Mission sozusagen, mit der wir unterwegs sind, auch Begegnungsräume zu schaffen, genau.
Es sind unterschiedliche religiöse Hintergründe, die aufeinanderkommen und Interreligiosität, da vermittelt ihr zwischen den Religionen?
Genau, also für diese Begegnungsveranstaltungen sozusagen können wir immer wieder mal so als Brückenbauer fungieren. Es gibt große Vorbehalte zwischen der nicht religiösen Bevölkerung und den religiösen Menschen. Ja, da können wir eine Brücke bauen, aber natürlich auch zwischen den Religionen gibt es auch, vielleicht ist man vorsichtig, man kennt sich nicht, man weiß nicht, wie man miteinander in Kontakt treten kann. Wenn man eine gewisse Gemeinschaft nicht kennt und ihre Gepflogenheiten, dann möchte man nicht in ein Fettnäpfchen treten. Und da hilft es einfach, dass wir wie so die dritte mediative Position haben, die da so ein bisschen vermitteln kann und auch Kontakte herstellen kann. Genau. Und dabei kommt meistens sehr, sehr Fruchtbares heraus, und zwar, dass eben Menschen, wenn sie sich austauschen und so ein bisschen über den Schatten springen und außerhalb ihrer eigenen Bubble anderen Menschen begegnen mit einer anderen Religion oder einer anderen kulturellen Zugehörigkeit, merkt man eigentlich, dass es total spannend ist, dass es vielleicht manchmal auch schwierig ist, aber dass man daraus auch lernt aus so Begegnungen, wenn man jemanden kennenlernt, der eben ganz anders denkt als man selbst. Und das ist eine sehr schöne und erfüllende Arbeit, mal an der Stelle. Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier so von Wissenschaftlichkeit rede, das macht auch sehr Spaß. Ja.
Machen wir mal ein konkretes Beispiel. Also wir sind immer noch in der Aktionswoche gegen Rassismus. Da hat auch Inforel am Dienstag eine Aktion gemacht, und zwar ein Workshop zusammen statt gegeneinander, Speak Up. Und da hat Inforel Information Religion bei der Basel den Workshop lanciert. Und es sind zwei Menschen eingeladen worden. Erzählst du mal von diesem Workshop am letzten Dienstag?
Ja, das ist eigentlich genau ein Beispiel von dieser, eben diesem außerhalb der eigenen Bubble sich begegnen, sozusagen. Genau das ist da passiert. Also es haben zwei Personen, also ein jüdischer junger Mann und eine muslimische junge Frau. Sie haben sich kennengelernt durch Inforel, und dann habe ich sie mal gefragt, habt ihr Lust, etwas gemeinsam zu machen? Wir haben gemeinsame Vorgespräche geführt und es hat sich eigentlich rauskristallisiert, okay, diese zwei Personen kannten sich vorher noch nicht, aber sie haben eigentlich ein gemeinsames Ziel. Sie sagen, wir haben eigene Erfahrungen mit Diskriminierung, aber uns ist es wichtig, auch uns für andere Betroffene einzusetzen. Also Noah, eben jüdisch, mit jüdischem Hintergrund, hat gesagt, ja, ich habe auch Antisemitismus erfahren und das ist mir auch wichtig, darüber zu reden, aber mir ist es auch wichtig, zu sagen und mich einzusetzen und Zivilcourage zu zeigen für andere, also rassismusbetroffene Menschen oder andere Diskriminierungsformen. Und das war eigentlich so, da haben sich zwei Menschen kennengelernt und jetzt haben wir zusammen eine Veranstaltung gemacht, weil man gemerkt hat, wir haben ein gemeinsames Ziel und jeder hat so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen. Also sie als Muslima hat andere Erfahrungen als er und auch eben vielleicht ja Mann, Frau werden auch von der Gesellschaft unterschiedlich behandelt. Und dass man da aber ja eben zusammen an einem Strang ziehen möchte, das war so ein bisschen der Entwicklungsprozess von diesem Workshop. Und das ist für uns toll, dass wir das begleiten können und eben so ein bisschen rahmen können. Und wir haben so ein bisschen, ja, wenn es auch um die Öffentlichkeit geht, wissen wir, worauf sollte man vielleicht achten, dass man sich auch nicht zu sehr angreifbar macht oder was braucht es in einem Workshop-Setting dann noch an, ja, an Hintergrundinformationen oder ein bisschen Moderation. Genau diese Rolle durfte ich eben übernehmen und ja, es war ein total spannender Austausch. Sie haben kreative Texte geschrieben und über ihre Erfahrungen gesprochen. Ich denke, das ist einfach sehr wertvoll, dass wir da in der Aktionswoche eine Plattform bekommen haben und dass einfach so einzelne Erfahrungen von jungen Menschen, von einer Muslima, von einem jüdischen jungen Mann Gehör finden, ja. Das eben sind religiöse Minderheiten. Es wird viel über sie gesprochen, aber selten bekommen sozusagen Minderheiten selbst die Plattform in der breiten Öffentlichkeit. Und da ist die Aktionswoche gegen Rassismus eben genau das, dass marginalisierte Stimmen, ja, Gehör finden.
Also eine muslimische und eine jüdische Person, sie gehören zu Minderheiten.
Ja, ganz klar. Also in der Schweiz sind das also man sagt das ja, man beschreibt das als diese Dynamik zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheitsgesellschaft, und Menschen, die eher den Minderheitsgruppen zugehören, sie sind eben gewohnt, dass sie sich rechtfertigen müssen, dass sie sich erklären müssen, dass sie auf viel Unverständnis stoßen, Barrieren in der Mehrheitsgesellschaft und das kann dann auch helfen, wenn man sich zusammenschließt. Das ist, man spricht ja dann von Empowerment, ja, dass man merkt, okay, es gibt auch andere, die haben ähnliche Erfahrungen und wir können uns füreinander einsetzen, aber eben auch zu erfahren, okay, es gibt auch weiße Menschen, die eben auch Verantwortung übernehmen. Also die zur Mehrheitsgesellschaft gehören, dass sie sich auch weiterbilden und mal aufmerksam zuhören, wie sich das so anfühlt, zu einer religiösen Minderheit zu gehören, über die eben nicht viel Wissen gibt, über die es viel Vorurteile gibt. Genau, das hat schon eine Wirkung, ja.
Und du hast gesagt, dass der Dialog auch gefördert wird zwischen Nichtgläubigen in unserer Bevölkerung und Gläubigen. Mhm. Was ist da der Gap dazwischen?
Ja, also das ist ein großes Ziel von uns, ja, also zu vermitteln oder erklärbar machen, was Religion ist. Also die nicht-religiöse Menschen haben heutzutage auch mit fortschreitender Säkularisierung nicht mehr so eine große Bildung über Religion. Also sie wissen nicht mehr so viel Bescheid, was Religion ist, was sie für die Menschen bedeutet. Aber was man mitbekommt, ist eben sehr viel Negatives natürlich, weil in Religionsgemeinschaften oder zwischenmenschlich auch oder eben in großen Institutionen ja auch viel Negatives passiert ist. Also sei es die Missbrauchfälle oder auch ja sehr toxische, ja in der katholischen Kirche zum Beispiel, oder sehr toxische Strukturen, also auch in, das gibt es eigentlich in allen Religionen, dass in, ja, sei es in einem buddhistischen Tempel, wo Macht missbraucht wird, oder in christlichen Gemeinschaft, das gibt es überall, und davon bekommt man meistens mit. Und daher begegnen viele nicht religiöse Menschen eben mit großem Argwohn oder großen negativen Emotionen religiösen Menschen, ja, weil sie das sehen, weil das auch sehr präsent ist, und es ist auch gut, dass darüber gesprochen wird und dass das aufgearbeitet wird sozusagen. Aber die einzelne religiöse Person, die das gar nicht erlebt hat, die sich sehr gut aufgefangen fühlt in ihrer Gemeinschaft, die auch kritisch auf eigene, also auf Dynamiken innerhalb der eigenen Religion blickt und so weiter, der wird dann direkt mit diesen großen Vorurteilen und mit diesem negativen Bild begegnet, ja. Das ist schade. Also, und es ist schön, wenn man dann zeigen kann, es gibt ja auch noch mehr. Also für viele Menschen ist es eben mehr als, ja, als diese ganzen negativen Schlagzeilen, die nicht unwichtig sind. Das will ich damit gar nicht sagen, aber genau.
In der Aktionswoche gegen Rassismus geht es vor allem gegen Hass, also gegen Rassismus, gegen Vorurteile, gegen Diskriminierung. Inwiefern haben die auch Zielgruppen angesprochen und mitgenommen in dem ganzen Diskurs? Also wer ist denn zum Beispiel jetzt zu diesem Workshop gekommen und was haben dich bewirkt?
Ja, was haben wir bewirkt? Also es sind ja kleine Tropfen, die hoffentlich dann eben in der Aktionswoche haben so viele Leute mitgemacht, und wir haben insgesamt, glaube ich, ein sehr großes Publikum erreicht. Es kamen einige Personen ohne Rassismuserfahrungen. Und das finde ich doch sehr positiv. Also, weil oft ist es auch so, in der Antirassismusarbeit sind es viele betroffene Menschen, die sich einsetzen und aufklären und so weiter. Und es braucht aber eben das Bewusstsein auch von eben weißen Menschen, nicht betroffenen Menschen darüber, weil ja wir alle dann Verantwortung übernehmen können im Alltag oder eben einfach ja rassistische Strukturen besser verstehen lernen. Genau, das fand ich sehr positiv, dass wir da eben auch dieses Publikum angesprochen haben, ja.
Ach, das ist so quasi das Takeaway von dieser Aktionswoche, dass es das Engagement braucht. Aber schauen wir mal, öffnen wir mal den Blick fürs Weltgeschehen. Es gibt so viel religiöse Konflikt. Mhm. Und da kann man ja sagen, die Aktionswochen in Basel ist ja schön und gut. Und wir treffen uns und heben zusammen und den Dialog fördern. Ganz ketzerisch gesagt, was nützt das in der politischen Weltlage von heute?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich kenne auch immer wieder das Gefühl, wenn wir eben bei solchen Veranstaltungen unterwegs sind, dann ist man auch manchmal frustriert, weil man denkt, oh, ja, jetzt ist irgendwie viel Publikum da, aber das waren jetzt alles Leute, die sind schon sensibilisiert oder die sind schon echt mega tolerant, also schon sehr weit, schon ganz gut auf dem Weg im Vergleich zu anderen, ne? Also ich erlebe so in Alltagssituationen ja auch ganz andere Situationen, wo wirklich ganz stark rassistisch Menschen sich begegnen und also auch bis hin zu gewaltvoll oder so. Das ist natürlich dann ganz, also man würde ja am liebsten mit den Leuten arbeiten, aber die kommen ja dann nicht. Also ich kenne das, dass man sich dann fragt, was bringt's? Ich denke, so eine Aktionswoche, da geht es ja auch um Sichtbarkeit. In der ganzen Stadt ist es sichtbar. Es geht auch darum, vor allem, wenn wir jetzt sagen, wie kann man Rassismus bekämpfen? Wir können uns hier auf der individuellen Ebene irgendwie einsetzen. Wir können Zivilcourage zeigen. Wir können sagen, hey, ich bin für dich da, also mit Betroffenen. Aber vor allem braucht es ja auch politische Intervention. Also die Veränderung oder die Arbeit muss auch von oben gemacht werden. Also auch jetzt von der politischen Sphäre muss Verantwortung übernommen werden. Und ich denke, da ist so eine Aktionswoche, die eben sehr viel Sichtbarkeit schafft, wo auch im Dialog mit Verantwortungsträgerinnen in der Politik gegangen wird. Das ist das Wichtige, oder? Dass da gesagt wird, okay, es gibt ja auch einen Aktionsplan gegen Rassismus und Antisemitismus und so weiter, sodass da von oben sozusagen auch etwas passiert. Da kann so eine Aktionswoche halt Awareness schaffen und immer eben zeigen, dass ganz viel zivilgesellschaftliches Engagement da ist und ganz viele Menschen sagen, ja, das ist uns wichtig, dass wir ein bisschen eine rassismusfreiere Gesellschaft werden, ganz weg wird das wahrscheinlich noch lange nicht gehen, aber irgendwo muss man ja anfangen.
Bleiben wir mal bei der Tatsache, es ist ein grassierender Antisemitismus auf der Welt, auch ein antimuslimischer Rassismus. Mhm. Ich weiss, du bist nicht eine Nahost-Expertin, ich möchte dich auch nicht so anstellen. Du bist eine Religionswissenschaftlerin und du siehst zum Beispiel im Nahen Osten einen ganz starken Konflikt mit verhärteten Fronten zwischen den Religionen. Mhm. Was sagst du als Wissenschaftlerin? Gibt es da irgendeinen Weg raus? Gibt es irgendeinen Frieden?
Ja, das ist mega spannend, dass du die Frage so stellst, weil es ja nicht jetzt per se ein Religionskrieg ist oder ein Religionskonflikt. Es sind es sind religiöse Dynamiken da drin oder Religion wird auch verwendet, um zu mobilisieren, oder? Also Religion kann sehr stark instrumentalisiert werden, um auch Gewalt auszuüben, ja? Also Religion spielt da auf jeden Fall drin mit rein und gleichzeitig geht es ja um Macht und Territorium und das ganze Konstrukt von Nationalstaaten und wer hat welches Recht, auf welchem Boden zu leben und eine ganz, ganz lang verstrickte Geschichte. Also es wäre schön, wäre es so simpel, dass man sagt, es geht um, und das ist ja auch ganz falsch, es wäre falsch zu sagen, es geht um zwei Religionen, die sich da nicht vertragen, weil beide, also Israel und Palästina, sind beide multireligiös sozusagen. Du hast mich gefragt, wie ich darauf blicke.
Ja, du als Religionswissenschaftlerin, wie schaust du auf den Konflikt und sagst, es ist irgendein Frieden, es ist irgendeine Lösung in Sicht oder so gar nicht?
Also das wäre jetzt schön, wenn ich darauf eine Antwort habe. Also es ist ja einfach schrecklich, was passiert. Und ja, wie ich jetzt gerade vielleicht auch versucht habe zu beschreiben, man sieht ja, wie wahnsinnig, also wie viel da alles mit reinspielt. Ja, also das ist eben, wie ich meinte, es wäre schön, wäre es nur, Religionen müssten sich miteinander vertragen. Man müsste einfach so einen Dialog machen über religiöse Verständigung. Das, so einfach ist es ja eben gar nicht. Und man sieht ja auch, wie das dann sich aufheizt und wie es sich spiegelt, ne? Dass irgendwie jetzt hier Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus beziehungsweise antipalästinensischer Rassismus steigt, ist ja ein Resultat von den ganzen Eskalationen zwischen Israel und Palästina. Ich kann da leider keinen hoffnungsvollen Ausblick geben. Ich glaube, da sind wir einfach gerade nicht.
Man hat von der Erinnerungskultur geredet, gerade im Roman geht es um eine vergessene oder eine schwindende Erinnerungskultur. Und dann hast du gesagt, Religion hat ja ganz viel mit Erinnern zu tun und der Tradition, dass man sich jedes Jahr am 24. Dezember an gewisse Ereignisse, jetzt zum Beispiel aus der Bibel, erinnert. Und was ist, wenn diese Erinnerung dann eben so schwindet oder missbraucht wird?
Also man sagt ja auch, also Erinnerung ist ein revolutionärer Akt oder dass eben so Geschichtsvergessen auch eben zu immer wieder aufkeimenden Antisemitismus zum Beispiel führt. Deswegen denke ich schon, also Erinnerungskultur ist ein wichtiger Schlüssel, ja, wenn wir uns fragen, wie kann es irgendwie besser werden? Also sich zurückzuerinnern, was ist passiert, welche Ungerechtigkeiten sind passiert und was will man eigentlich nicht wiederholen, das kann schon eine starke Kraft haben. Das ist das eine, also so das Erinnern an historische Ereignisse und das Erinnern so im religiösen Kontext, weil ich jetzt gerade gesagt habe, bezüglich Israel-Palästina kann ich nichts Hoffnungsvolles sagen. Sich zu besinnen oder aus der Religion Hoffnung schöpfen, das kann natürlich einfach Kraft geben und zum Durchhalten, ja. Also wenn man sagt, man befindet sich jetzt in einer sehr, sehr hoffnungslosen Situation, kann natürlich dieses, was Religion einem gibt, auch den Wert des Menschen, dass jeder Mensch sehr viel wert ist und geliebt ist und dass man eigentlich eine Weltgemeinschaft ist, daran kann einen Religion erinnern, ja. Also es hat schon vielleicht Potenzial oder kann einem Hoffnung geben, ja.
Wunderschön. Mit dem Schlusswort Hoffnung. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Svante Liebs und würde gerne öffnen für das Publikum. Verehrte Damen und Herren, haben Sie eine Frage an Svante Liebs oder eine Anmerkung, einen Kommentar?
Ein Problem bei der Religion sehe ich, dass es verschiedene gibt, die meinen, sie seien die einzig Richtige und eben genau nicht mehr sind eine Welt und möchten liebevoll mit der Menschheit oder mit unseren Nachbarn umgehen, sondern finden, nur mehr sind die Richtigen.
Ja.
Und das ist, das sehe ich als grosses Problem, das schwierig zu durchbrechen ist.
Ja, also sogenannte Absolutheitsansprüche sorgen für viele Konflikte und auch haben schon für viele zu Kriegen geführt, ja. Ich versuche immer so ein bisschen realistisch darauf zu blicken. Ich glaube, es wird nicht so schnell aufhören, dass eben es religiöse Kulturen oder religiöse Gruppen gibt, die eben sehr stark so absolutistisch sind. Es gab schon oft den Versuch, irgendwie so Weltreligion und Vernunftsreligion und so weiter irgendwie zu gründen oder daran zu appellieren. Ich glaube, das sollte man auch weiterhin versuchen, ne? So friedliche Religionsverständnisse zu fördern. Und gleichzeitig, glaube ich, wird das es immer geben, weil das so ein typisches Identitätsbildungsmechanismus ist. Ne? So, meins ist das Beste und wir gehören zusammen und alle anderen sind schlecht. Ja? Das gibt einfach ein sehr starkes Gruppengefühl oder Identitätsgefühl. Das heißt, ich glaube, es wird es immer geben. Was wir hier in der Schweiz haben, ist ein gutes Grundgesetz, was das regelt, ja, also Religionsfreiheit und gleichzeitig eben auch ja, Diskriminierungsschutzgesetze, wo eben gesagt wird, okay, jede Religionspraxis darf hier ausgelebt werden und gleichzeitig darf nicht sozusagen, also vom Gesetz her ist eigentlich geregelt, es gibt keine Staatsreligion, die über den anderen Religionen steht und andere unterdrückt und so weiter, also dass, wenn es schon mal so rechtlich geregelt ist, schränkt es die Macht von solchen Gruppierungen ein, ja. Also das ist vielleicht so pragmatisch. Ja.
Also Religion, was sehr sinnstiftend ist, für die Identität ganz wichtig, aber es ist auch ein Nährboden für Krieg.
Ja, und für sehr toxische Dynamiken gibt es in Religionsgemeinschaften. Es gibt es auch in nicht religiösen Gemeinschaften, in Vereinen, wo Macht missbraucht wird. Also das ist eigentlich, also ich meine, es überhaupt nicht verharmlosend oder rechtfertigend, sondern ja, die Menschen sind manchmal schwierig zueinander und das auch in Religionen, ja, würde ich mal dazu sagen, ja.
Wenn ich jetzt an die ganzen Themen denke, so Rassismus, Diskriminierung, auch Religion, würde ich irgendwie eher an Sachbücher denken. Gab es einen Grund für dich, warum du jetzt im Gespräch hier einen Roman mitgenommen hast?
Ja, spannende Frage. Ja, ich denke, wenn ich in der Öffentlichkeit spreche, spreche ich dann als Fachperson und als Vertreterin und so weiter. Und heute dachte ich mir, ich möchte ein Buch besprechen, was mich sehr gefesselt hat und was gar nicht unbedingt was mit meinem Beruf zu tun hat, weil ich bin ja auch nicht nur mein Beruf. So kam es dann zu dem Thema. Und eben gleichzeitig, dadurch, dass es eben um Unterdrückung geht, ist es doch etwas, was mich eben jetzt gerade auch beruflich sehr viel beschäftigt. Hat es schon Parallelen oder eben Bezüge und genau, so kam das. Es war einfach ein Buch, was mich letztes Jahr beim Lesen sehr gefesselt hat, berührt hat, was ich auch einfach weiterempfehlen möchte. Und ich finde es auch irgendwie spannend, dass das eben schon relativ alt ist, das Buch, und immer wieder gelesen wird oder immer wieder neu aufgelegt wird. Das will ja was heißen, ja.
Ganz herzlichen Dank, Svante Liebs, für das Gespräch.
Danke dir.
Das ist der Buchtag «Was liest du, wer bist du?» vom 19. März im GGG Schmiedehof. Der nächste Tag kommt in einem halben Jahr wieder. Am Donnerstag, 17. September, am 6. im 3. Stock vom Schmiedehof. Für Radio X, Janina Labhardt.
Hörbox. Immer am Samstagnachmittag um 4 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Hier auf Radio X.